Nun Kuntis, Arjuna, all diese verschiedenen Freunde und Verwandten sah, wurde er von Mitleid überwältigt und sprach wie folgt. Darf ich kurz, bevor ich anfange, fragen, Herr Doktor, das? Hören Sie gut aus der Entfernung? Ist vielleicht günstiger nein, dort? Also, ja. Ja, wirklich? Gut. Ich werde noch den darauffolgenden Vers lesen, denn zu diesem Text gibt es keine Erläuterung. Das ist also ziemlich kurz. Arjuna Uvacha Drishtvemang Svajanam Krishna Yuyutsum Samupashtitam Sidanti Mama Gatrani Mukamcha Parishushyate. Arjuna sagte, mein lieber Krishna, beim Anblick meiner Freunde und Verwandten, die mit solcher Kampfbegierde vor mir stehen, beginne ich am ganzen Körper zu zittern und mein Mund trocknet aus. Erläuterung. Jeder, der echte Hingabe zum Herrn besitzt, birgt in sich alle guten Eigenschaften, die man bei heiligen Menschen und Halbgöttern findet, wohingegen ein Nichtgottgeweihter keine göttlichen Eigenschaften aufweist. Mag er durch Bildung und Kultur auch noch so viele materielle Fortschritte gemacht haben. Als Arjuna daher seine Familienangehörigen, seine Freunde und Verwandten auf dem Schlachtfeld sah, die sich entschieden hatten, gegeneinander zu kämpfen, wurde er sogleich vom Mitleid überwältigt. Schon von Anfang an hatte in ihm der Gedanke an seine eigenen Soldaten Mitgefühl erweckt. Doch jetzt bemitleidete er sogar die Soldaten der gegnerischen Partei, da er ihren unausweichlichen Tod voraussah. Bei diesem Gedanken begann er am ganzen Körper zu zittern und sein Mund wurde trocken. Es verwunderte ihn eigentlich, sie so voller Kampfbegierde zu sehen. Nahezu die gesamte Dynastie, das heißt alle Blutsverwandten Arjunas, waren gekommen, um gegen ihn zu kämpfen. Dies überwältigte einen gutherzigen Gottgeweihten wie Arjuna. Obwohl es hier nicht erwähnt wird, kann man sich sehr leicht vorstellen, dass Arjuna nicht nur zitterte und dass er nicht nur seinen Mund ausgetrocknet hatte, sondern dass er auch aus Mitleid weinte. Dass Arjuna so reagierte, beruhte nicht auf Schwäche, sondern auf Weichherzigkeit, einem der Merkmale eines rein Gottgeweihten. Deshalb heißt es, Yasyasti Bhakti Bhagavat Yakinchana Tsavar Gunaistatra Samasate Sura Harava Bhaktasya Kuto Mahat Guna Mano Ratinasati Dhavato Bahi. Wer unerschütterliche Hingabe an die höchste Persönlichkeit Gottes hat, besitzt alle guten Eigenschaften der Halbgötter. Wer aber kein Geweihter des Herrn ist, verfügt nur über materielle Fähigkeiten, die vom geringen Wert sind. Dies ist so, weil er sich auf der Ebene des Geistes bewegt und mit Sicherheit von der flimmernden materiellen Energie betört wird. Namaum Vishnu Padaya Krishna Pistaya Bhutale Simada Bhakti Vedanta Swami Nitti Namine Namaste Darasate Devam Gauravani Prachadine Nivese Sasunya Vari Paskatyari Satarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasati Gauravinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Gut, wir möchten auch heute Abend die älteste Besucherin dieser Vorlesung begrüßen, Frau Scharschmidt. Wir freuen uns immer sehr, wenn Sie dabei sind. So, den Text, den wir heute durchlesen, ist an und für sich ein sehr interessanter Text. Ich möchte euch kurz den Hintergrund geben, so dass dieser Text vor dem Hintergrund seine besondere Bedeutung bekommt. Arjuna beschreibt hier seine Unfähigkeit zu kämpfen. Er sagt, sein ganzer Körper zittere und sein Mund sei ihm bereits ausgetrocknet. Diese Unfähigkeit zu kämpfen zeigt nicht etwa Schwäche an, sondern große innere Stärke. Was war vor dieser Szene alles geschehen? Nun, Arjuna war ein Prinz, dem ein Königsthron zustand, der seinen Gegnern, Menschen, die zur gleichen Familie gehörten, mit Gewalt usurpiert worden war, also eingenommen worden war. Die Vettern von Arjuna hatten ihn jedoch nicht nur um einen Thron gebracht. Mehrere Male hatten sie versucht, Arjuna und seine vier Brüder umzubringen, sie zu vergiften, sie in einem Haus, was sie ansteckten, dem Feuertod zu übergeben. Sie hatten vor einer Versammlung der Aristokratie der damaligen Zeit die Frau Arjunas genommen und sie gewaltsam ausziehen wollen. Und Arjuna war durch bestimmte Umstände gezwungen zuzusehen, wie seine eigene Frau gedemütigt wurde vor einem Haufen von lustvollen Menschen. Nun, Arjuna, dieser Prinz, dem fiel dies sehr schwer. All das lastete auf ihm. Er war nämlich ein Krieger durch und durch. Es wird beschrieben, als er einmal einen Kampf machte gegen ein Heer, zielte er zunächst einmal aus einer Entfernung von einem Kilometer zwei Pfeile ab, die genau an den Ohren des Befehlshabers vorbeischossen. Und es wird beschrieben, dass der Wind, den diese Pfeile machten, eine Art Mantra war, eine Art Bitte, ein Gesuch, darf ich mit dir kämpfen? Und gleich danach kamen nochmal zwei Pfeile, die genau vor die Füße von Großvater Bhishma landeten und eine Art respektvolle Ehrbietung, eine Art Verneigung ausdrückten. Er war also nicht irgendein Weichling, sondern ein Könner seines Faches. Er zog dann in den Kampf, er war alleine, doch durch seine unglaubliche Gewandtheit, seine Herrschaft, die er über die göttlichen Waffen, also die Waffen, die die Wesen auf höheren Planeten benutzten, die also Nuklearwaffen als kleine Primitivwaffen erscheinen lassen, so wie sie die Einwohner von Neuguinea benutzen, so Steinspeere. Nicht? Die höheren himmlischen Wesen hatten Waffen, die den Nuklearwaffen noch überwand. Weil Arjuna diese Waffen kannte, konnte er ein ganzes Heer, die auch ebenfalls gut ausgerüstet waren, also sie waren gut gerüstet, in die Flucht jagen. So, doch die Arjunas Geschichte ist eine tragische Geschichte. Er wurde ständig gedemütigt, er wurde ständig gepeinigt. Am laufenden Band wurde er ins Hintertreffen gebracht von diesen dämonischen Saddams, dem Duryodhan, das war der Oberbefehlshaber der anderen Seite, dass der Leser von Arjuna sich wünscht, wann kommt endlich Arjuna zu seinem Recht. So durch eine lange Vorbereitung kam es schließlich dazu, dass Arjuna eine stattliche Anzahl von Kriegern hinter sich gebracht hat und der Armee des Feindes auf einem Schlachtfeld dem Schlachtfeld von Kurukshetra gegenüberstand. Die gegnerische Armee wurde, wie ich schon angedeutet hatte, von Duryodhana geführt. Nun, Duryodhana war auch nicht irgendein, sagen wir mal, Saddam oder Bush oder irgend so ein Hitler. Der war noch viel schlimmer als diese weltlichen Oberbefehlshaber. Er war eine teilweise Inkarnation von Kali. Kali, das ist das Zeitalter, in dem wir gegenwärtig leben, ein Zeitalter des Streites und des Zankes, ein Teil von diesem, sagen wir mal, von dieser Kraft, dieser historischen Kraft, die im Augenblick die Welt mal wieder tanzen lässt, wie ein Hühnersalon, in den ein Fuchs eingebrochen ist. Diese Kraft war eingegangen in Duryodhana. Solch ein Gegner war das. So, Arjuna sagt in diesem Augenblick, ich kann nicht kämpfen. Jeder denkt, ach Mensch, muss das jetzt sein? Sagen. Denn, versteht ihr, das war nicht ein Kampf für Arjunas Bereicherung. Er wollte nicht Öl kriegen am Ende des Kampfes. Arjuna wollte nur Dharma verteidigen, das heißt Religiosität und Recht und Ansehen. Aber aus Mitgefühl für diejenigen, die notwendigerweise Kriegsopfer werden würden und aus Grauen vor dem immensen Blutvergießen, konnte er nicht. Und er konnte wirklich nicht. Er zitterte am ganzen Körper, der Mund trocknete ihm aus. Er war praktisch ein Schatten, nur noch ein Schatten seiner selbst. So, der Grund, weswegen Arjuna nicht kämpfen wollte, war A, Weichherzigkeit. Auf der anderen Seite jedoch hatte Arjuna ein starkes Argument. Dieses Argument kommt am Anfang des dritten Kapitels unglaublich stark zum Vorschein. Ihr wisst, Arjuna war mit Krishna auf dem Schlachtfeld von Kurukshetra und Krishna fing an, ihm im zweiten Vers, im zweiten Kapitel, Unterweisung zu geben. Und die erste Unterweisung, die er ihm gab, war die klassische Unterweisung, die folgt, wenn man spirituellen Wissen sich nähert. Aham Brahmasmi, ich bin spirituelle Seele. Er sagte, du, der Körper muss ohnehin sterben. Für die Seele jedoch gibt es weder Geburt, noch gibt es Tod. Sie ist ewig. Und er erklärte mehr oder weniger im zweiten Kapitel die Ewigkeit der Seele und sagte ihm dann, zieh in den Kampf, du tötest ohnehin nicht. Der Tod wird bereits von der materiellen Natur gegeben. Und er sagte, er sprach dann sehr eindringlich davon. Dann sprach er im zweiten Teil des zweiten Kapitels davon, dass wie eine selbstverwirklichte Seele gleichgültig bleibt, sowohl bei Gewinn und wie bei Verlust. Und als er davon sprach, hörte Arjuna auf und merkte sich diesen Punkt. Und am Anfang des dritten Kapitels kam er voll raus. Er wollte Krishna mit seinen eigenen Argumenten schlagen. Er sagte, Krishna, du sprichst hier von dem Symptom einer selbstverwirklichen Seele, die nicht angehaftet ist an Gewinn und an Verlust. Und du sagst, das ist wahre Intelligenz. Warum drängst du mich dann aber zu diesem abscheulichen Kriegshandwerk, wo ich doch einen Gewinn erzielen soll? Jetzt meinte er, Krishna sitzt in der Patsche. Ist ein gutes Argument, oder? Ihr versteht es. Krishna sagt in dem zweiten Kapitel, man soll nicht anhaften an Gewinn und Verlust. Und das ist doch, was man tut, wenn man in den Krieg zieht. Niemand wird doch in den Krieg ziehen, diese unglaubliche Arbeit, wenn er nicht gewinnen will. Oder? Also, wenn schon in einem Wortgefecht, wenn man weiß, man das bringt nichts, dann fängt man gar nicht erst an, ins Wortgefecht zu ziehen, weil man ja nicht dumm ist. Nicht? So, das war das Argument von Arjuna. Er dachte, jetzt habe ich dich, Krishna. Ich gehe in den Wald, ich werde nicht kämpfen. Ich habe das hier gut verteidigt, meine Ansicht. Und Krishna fing dann an zu predigen. Und es ist glorreich. Ich kann nur jedem von euch sagen, ihr müsst diesen Dialog lesen. Er wird euch wirklich mutigen. Krishna gab als Antwort, ich will das hier nur ganz kurz zusammenfassen, also Entsagung der Früchte der Aktivitäten, das ist, wo ich hinterstehe, das ist, was wichtig ist. Aber noch höher als die Entsagung der Früchte der Aktivitäten ist es, wenn man für Krishna handelt, wenn man im hingebungsvollen Dienst handelt. Und da ist mein Plan ist, dass die Ungerechtigkeiten der Welt beseitigt werden. Deswegen musst du in meinem Plan handeln. Deswegen musst du dich im Devotional Service, im hingebungsvollen Dienst beschäftigen. Und er erklärte dann, er setzte damit praktisch den Grundstein für die großartige Philosophie der Bhagavad Gita, die in Essenz jetzt auf ein Stichwort ausgedrückt in diesem Teil der also am Anfang, nicht handeln im Handeln predigt. Handeln bringt immer Reaktion. Wenn man jedoch im hingebungsvollen Dienst handelt, handelt man auf der spirituellen Ebene, wo man keine Reaktion mehr mit sich bringt. Das ist transzendentales Handeln und Freiheit von den Früchten der Ergebnisse. So, das nur kurz. Jetzt ansetzen. Ich möchte ein wenig über den Pfad des Bhakti-Yogas sprechen heute Abend. Der Pfad des Bhakti-Yogas wird als der Urdhva-Pundra im Sanskrit bezeichnet. Urdhva-Pundra heißt der Pfad der Erleuchtung. Dieser Pfad wird deswegen als erleuchteter Pfad bezeichnet, weil er Freiheit vom falschen Ego mit sich bringt. Ein großer Vaishnava hat einmal gesagt, O Herr, ich habe jetzt genug getanzt. In diesem Kostümball war ich eingekleidet in dem Gewand aus Zorn und aus Wünschen. Ich trug eine Girlande, sagt man, aus Sinnenbefriedigung um meinen Hals. Meine Fußglöckchen klingelten mit Anhaftungen. Der Song, den ich sang, war Kritik und Vorwurf anderen gegenüber. Verwirrung war die Trommel, die in meinem Geist schlug. Und ich ging langsam einen Pfad herunter, der zu schlechter Gemeinschaft führt. Meine unterschiedlichen Wünsche waren wie der Rhythmus meines Herzens. Und meinen Kopf hatte ich fest ein Turban aus Selbsttäuschung geschnürt und meine Stirn war geschminkt mit dem Mask der Gier. Ich war total bezaubert in dieser falschen Show. Ich tanzte und tanzte und tanzte und vergaß alles. Meine Aufgabe in der menschlichen Form des Lebens, die Zeit und selbst die Erde. O Herr, jetzt nimm dich bitte meine an und bringe mein Tanz der Unwissenheit zu seinem Ende. Hare Krishna. Dies ist das Gebet eines Menschen, der sich auf den Pfad der Erleuchtung begibt. Solch ein Mensch macht sich keine Illusion mehr über den falschen Kostümball der Unwissenheit, wie es hier sehr schön gesagt wird. Wir alle tanzen nach dem Rhythmus der materiellen Wünsche. Auf diesem Kostümball ist ein Orchester. Ihr kennt das alles. Das ist, glaube ich, war das eine Nationalhymne? Es könnte eine Nationalhymne werden. Der Tanz, da ist ein Rhythmus. Dreivierteltakt war es, glaube ich. Das sind die materiellen Wünsche, die ständig in uns einmünden. Das zweite Kapitel der Bhagavad Gita spricht davon, dass unser Bewusstsein wie ein Ozean ist, in den ständig Flüsse einmünden. Flüsse, die die Wunschsäfte mit sich bringen. Ich möchte ein neues Auto, ich möchte mein Haus verkaufen, um mir endlich ein Haus auf den Bermudas leisten zu können oder Bahamas leisten zu können. Ich möchte gerne Flöte spielen oder heute Abend Sexualität genießen. Ich möchte ein Erdbeeren mit Schlagsahne haben oder die Fernsehshow sehen. So werden wir ständig von einem Rhythmus von kleinbürgerlichen, großbürgerlichen und exzentrischen Wünschen gespeist, die uns zwingen, tätig zu werden auf dem Kostümball der Illusion. Warum Illusion? Weil diese Wünsche niemals zufriedengestellt werden können. Die Ursache oder die Basis für alle Wünsche ist nämlich die spirituelle Seele, die ein Teil Krishnas ist. Diese spirituelle Seele sehnt sich nach spirituellen Freuden. Wenn wir jedoch aufgrund von Illusionen im materiellen Leben leben, wünschen wir uns statt spirituellen Freuden materiellen Freuden. So ungefähr so wie ein Mensch, der Kümmernisse hat und deswegen in einen Kühlschrank einbricht. Er glaubt in seiner Illusion, dass er durch das Essen der Inhalte im Kühlschrank seine innere Unzufriedenheit loswerden kann. Da tut sich ein Schmunzeln aus einem umfangreichen Baktergesicht herausscheren. Wir können jedoch nicht unsere Unzufriedenheit durch Essen beseitigen. Genauso ist es uns nicht möglich, durch materielle Dinge die Unzufriedenheit der verlorenen Seele zu lösen. Nun, ein Mensch, der das erkannt hat, der erkannt hat, dass er ein Diener falscher Wünsche ist, bemüht sich um das Begehen des spirituellen Pfades. Ich möchte euch kurz aus dem Haribhakta Bhaktikalpa Latika, einem sehr schönen Manuskript, sagen oder vortragen, wie man diesen Pfad des hingebungsvollen Dienstes beschreiten kann. Es werden dort ein paar wichtige Voraussetzungen gegeben. Sofort. Yes. Am Anfang muss es Achtung geben für heilige Menschen. Es ist so, dass wenn wir aus dem materiellen Leben kommen, zunächst einmal unsere Vorstellung auf spirituelles Leben übertragen wollen, unsere Maßstäbe dort hinein projizieren wollen, nach unseren Maßstäben messen wollen. Doch solange wir diese Unart beibehalten, ist es nicht wirklich möglich, Zugang zu finden zum spirituellen Leben. Man muss in der Lage sein, seine Maßstäbe zu hinterfragen und einfach zunächst einmal zu sehen und zu schauen, was gibt es da. Denn mit meinen Maßstäben gemessen, kann ich nur in meinen eigenen Grenzen mich bewegen. Also am Anfang muss es eine Achtung für heilige Personen geben, denn die haben bereits etwas erreicht, was wir noch nicht erreicht haben. Wenn man aus dieser Achtung, die man empfindet, wird der Geist rein. Eine der Funktionen des materiellen Geistes ist es, sich ständig über andere zu stellen. Sich als besser darzustellen, als man ist. Wie geht's denn? Fragt man. Ja, gut. Diese neidischen Neigungen machen den Geist völlig unrein, weil man immer ums falsche Ego kreist. So, wenn der Geist einmal rein geworden ist, dann kann man Gemeinschaft pflegen mit Geweihten Gottes. Und durch ihre Barmherzigkeit schließlich entwickelt man Vertrauen in die Worte Krishnas. Ich weiß, wie es mir selber ging, als ich die Gemeinschaft von Devotees aufsuchte, Transzendentalisten aufsuchte, wurde mir klar, so, man kann Krishna bewusst werden. Ihr Beispiel zeigt das. Es geht, es besteht eine Hoffnung. Also immer wenn wir mit fortgeschrittenen Devotees zusammen sind, dann merkt man, ja, so könnte ich auch mal werden. Dann entwickelt man hingebungsvollen Dienst und dann Entsagung. Aus der Entsagung kommt spirituelles Bewusstsein hervor, die voll ist mit großer und mit intensiver Glückseligkeit. Seht, ein Mensch, der den Pfad des spirituellen Lebens begehen kann, kann nicht Zuckerrohr kauen und zur gleichen Zeit pfeifen. Das ist ein Sprichwort aus Brasilien, mit dem ihr, glaube ich, nicht viel anfangen könnt. In Brasilien kaut man auch Zuckerrohr. Und da ist der ganze Mund in Anspruch genommen und auch die Lippen, die ganze Muskulatur. So, wenn man Zucker auf Zuckerrohr kaut, kann man nicht zur gleichen Zeit pfeifen. Eins oder das andere. Entweder man pfeift oder man kaut Zuckerrohr. Aber beides geht nicht. So, wenn man spirituelles Leben betreibt, kann man nicht einerseits sich mit spirituellen Übungen und spirituellen Leben beschäftigen und zur anderen gleichzeitig auch noch materielle Sinnbefriedigung kultivieren. In dem Maße, wie man angehaftet bleibt an diese materielle Welt, wird man nicht Fortschritte machen im Krishna-Bewusstsein. Das Beispiel, was gegeben wird, ist von einem Boot, was in der Nacht rudert, um morgens dann zu einem Anlegeplatz zu kommen. Die rudern die ganze Nacht hindurch. Am Morgen sehen sie, sie haben sich keinen Zentimeter weiter bewegt. Als sie versuchen, die Ursachen ausfindig zu machen, sehen sie, das Boot liegt noch vor Anker. So, der Anker wurde vergessen zu lösen. So, damit wir den Anker lösen können ans materielle Dasein, müssen wir eine spirituelle Stärke entwickeln durch das Läutern unserer Existenz. Die Existenz wiederum kann geläutert werden, indem wir ernsthaft den Pfad des spirituellen Lebens praktizieren. Zum Beispiel das Chanten des heiligen Namens und der Beschäftigung in dem Dienste von Krishna. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Nun, ein wichtiger anderer Punkt, den ich heute machen kann, ist ein leichter, ungewöhnlicher Punkt. Er ist die Meditation über Krishna. Seht einmal, alle Tätigkeiten haben ihre Ursachen im Feinstofflichen, das heißt im Denken, Fühlen und Wollen. Ihr seid hier, und wir können heute mit dem großen Glück oder mit der großen Ehre uns bezeichnen, Kameshwara als unseren Gast zu haben, weil in Kameshwaras Denken, Fühlen und Wollen ein Gedanke eingeschleust wurde, lass mich heute in die Tempel gehen. Nicht? Das bildet die Ursache für dein Hiersein. Die Ursache für alles, was geschieht in dieser Welt, ob es der Golfkrieg ist oder ob es der Familienstreit ist, liegt im Denken, Fühlen und Wollen. Das erklärt Narada Muni in seinem Narada Pancharatna. Aus diesem Grunde müssen wir uns, wenn wir unser Leben verändern wollen, uns Gedanken machen darüber, dass wir unsere Gedanken verändern. Ich möchte euch hierzu ein einfaches Beispiel geben aus Sokrates Leben. Sokrates, wie ihr alle wusste, wurde von den Athenern verurteilt zum Tode. Und machte kurz vor seinem Tode nochmal einen glänzenden Dialog, einen Lehrdialog. Er fragte seine Schüler, wie erklärt ihr euch, dass Sokrates hier im Gefängnis ist? Und die Schüler waren jetzt verwirrt, weil sie dachten ein bisschen nach und gaben den folgende Erklärung. Ja, Sokrates Beine sind gegangen, Sokrates Muskeln haben sich so gebildet, dass er jetzt hier sitzt. Und auf diese Weise sitzt Sokrates hier. Sokrates war nämlich freiwillig ins Gefängnis gegangen. Das ist wichtig zu wissen. Es ist genauso, als wenn ich fragen würde, Kameshwara, wie kommst du, dass du hier bist? Und Kameshwara würde sagen, ja, ich habe also die Füße aus der Isolde-Straße geschleift, bin dann in die U-Bahn reingesprungen. Und habe mich dann beim Görlitzer Bahnhof aus ihr befreit Bin jetzt durch eine Serie von Schritten hier oben angekommen und fühle mich ganz angesprochen. Das war also die gleiche Antwort. Meine Knochen, meine Sehnen und so weiter und so fort. Nun, Sokrates akzeptierte diese Antwort nicht. Er sagte, nein. Er sagte, nein, der Sokrates ist hier, weil er den Wunsch hat. Vielen Dank. Sokrates ist hier aufgrund eines Wunsches, denn sonst hätte sich die Muskelmaschine nicht in Gang gesetzt. So, Wünsche bilden die Grundlage allen unseren Seins. Wenn wir deswegen unsere Wünsche nicht verändern, werden wir unser Dasein nicht verändern können, auch wenn wir äußere Umstände machen. Ich darf hier nochmal mein Lieblingsvers aus der christlichen Lehre sagen. Besser man ist in einem Prostituiertenhaus und denkt an die Kirche, als man ist in der Kirche und denkt ans Bordell. Das ist ein anderes Wort für ein Prostituiertenhaus. Nicht? Oder besser man ist irgendwo im Sumpfe und denkt an den Tempel, als man ist im Tempel und denkt an den Sumpf. Schöner Satz, oder? Der Satz hat eine tiefe philosophische Grundlage, die im Sanskrit mit einer Art Wort-Simul-Ähnlichkeit ausgedrückt wird, nämlich Bhava und Bhava. Klingt fast identisch. Bhava mit langem A heißt so viel wie Gemüt und Bhava mit kurzem A heißt so viel wie Zustand, Sein. So sein, wie es Kant ausdrücken würde. Mein Gemüt, was in meinen Gedanken ist, bestimmt mein Sein. Mein Bhava besteht mein Bhava. Seht die ehrfurchtsgebietende Kraft unseres Gemütes. Es ist nicht nur dass unser Geist während dieses Lebens den Erfolg und den Misserfolg und unser Leben bestimmt. Es ist vielmehr sogar so, dass der machtvolle Geist auch über die Grenzen des Todes hinaus unser Dasein bestimmt. Sri Krishna erklärt dies in der Bhagavad Gita, indem er sagt, das, worauf dein Geist zur Zeit des Todes gerichtet ist, dort gehst du augenblicklich hin. Ein Geist, der mit materiellen Wünschen, die nicht zufriedengestellt werden können, das können sie niemals, erfüllt ist, ist wie ein wilder Elefant, der in dem Rohr unseres, in dem Rohrdickicht unseres Lebens Verwüstung anrichtet. Deswegen die Grundlage einer jeden Yoga-Praxis ist es, den Geist zu kontrollieren und den Geist zu besänftigen. Tut mal diesen Maßstab in euer Leben. Wie oft denke ich am Tage an Krishna? Macht das mal. Seid nicht angsterfüllt von Misserfolgen in dieser Richtung. Denkt da mal. Und dann überlegt euch, wie ihr an Krishna denken könnt. Ich möchte etwas tun, was ich in regelmäßigen Abständen tun werde, während ich in Berlin bin. Ich hoffe, mit dem Einvernehmen aller unserer Devotees. Ich möchte fragen, was ihr tut, wenn ihr an Krishna denken wollt. Oder wenn ihr Krishna bewusster werden wollt. Merkt ihr manchmal, dass ihr nicht so Krishna-bewusst seid? Manchmal kommt ein Hauch einer Ahnung doch auf, nicht? Der natürlich schnell beim Prasadam wieder verschwindet. Aber es kommt manchmal so auf. Berlin finde ich eine tolle Stadt zum Krishna-Bewusstsein praktizieren, weil die Atmosphäre lastet, die hat seine eigene Kraft, nicht? Und man fühlt sich irgendwann mal wie eine ausgepresste Zitrone und merkt, ein bisschen Volumen im Krishna, im spirituellen Leben wäre schon ganz gut. So, was machst du, wenn du merkst, Maya tritt ein bisschen stärker auf in deinem Leben, Mahadev? Ich will mit dir anfangen, weil es bei dir fast nie vorkommt, aber du wirst deswegen wahrscheinlich die
Stille Zeit zu lesen.
Ja?
Was nochmal? Stille Zeit zu lesen.
Zu lesen?
Ja.
Was machst du, Michael?
Chanten.
Dann hilft nur noch Hare Krishna. Ja.
Ja.
Ja. Ja. Was ist dein Geheimnis, Rio?
Ich habe bestimmte Lectures, die ich dann höre.
die Emergency Lectures, die Note Lectures, die mit Rot und Tischschrift gekreuzt sind. Was machst du, Madhavendra Puri? What are you doing?
Well, if I'm engaged in a service that is very inspiring, then I try to be more engaged in that service. But if that doesn't work, then I have to chant or read.
Madhavendra Puri sagt, wenn ich in einem Dienst beschäftigt bin, der sehr inspirierend ist, versuche ich mich mehr da rein zu bewegen. Aber wenn das nicht funktioniert, dann muss ich chanten und lesen. Was machst du, Frankie?
Der gleiche Punkt hat mich in letzter Zeit auch beschäftigt und
ja.
Ich kam zum Schluss, dass ich
Fatale.
64 Eigenschaften Krishnas nochmal wenig studieren werde.
Oh gut, das ist sehr nice. Frank ist ein absoluter spezieller Devotee. Der hat etwas, worauf ich gleich zu sprechen komme. Du hast mir fast den Wind aus den Segeln genommen, aber ich habe noch ungefähr Windstärke 3. Frank sagt, er fängt an, über Krishna zu meditieren, indem er die 64 Eigenschaften Krishnas sich vergegenwärtigt, im Nektar der Hingabe. Uwe, was ist bei dir die Lösung? Du schneidest dir die Haare. Oder wie machst du das?
Ja, nur für sich Musik über Krishna.
Musik über Krishna. Hören oder auch mitsingen?
Erst hören, reinfühlen und dann mitsingen.
Gut. Mhm. Ja. Was machen Sie, Herr Dr. Das? Zum Bhakti-Yoga-Zentrum kommen.
Ja, ich versuche mit Krishna einzuwerden, ihn zu begreifen, bis ich in irgendeinem Zeitpunkt, im Bruchteil einer Sekunde, wenn es mir gelingen sollte, dass ich das Gefühl verliere, was ich bin, das heißt, ich
das falsche Ego.
Entegoisierung zu erreichen.
Oh ja, sehr philosophisch. Ja, sehr nice, ja. Das ist schwer, ja. Wie machen Sie das? Einfach nur durch Vorstellung, eine mentale Übung, oder gibt es da...
Nein, ich habe das Bild im Zimmer, im Bhagavad Gita, der Krishna zeigt Arjuna den Weg. Nicht?
Ja.
Leider ist der Krishnas Fuß ist nicht zu sehen, Lotusfuß gibt da nicht.
Ja.
Deswegen kann ich nicht an Lotusfuß denken. Aber Krishnas Hand, sein Gesicht, die habe ich mich so eingeprägt.
Ja.
Und versuche ich mindestens den Bruchteil einer Sekunde. Es gelingt vielleicht einmal im Monat.
Ja.
Oder vielleicht.
Ja.
Dann
weiß ich. Sehr nice, Herr Doktor. Das zeigt mir, dass Sie ein Vaishnava aus vergangenen Leben sind. Das ist eine typische Vaishnava-Eigenschaft. Ich werde Ihnen den Lotusfüß Krishnas schicken. Ich habe das gerade in Auftrag bei einem Hamburger Künstler. Der hat ungefähr 5 Textstellen aus den vedischen Schriften, wie er die Lotusfüße Krishnas abbilden soll. Und der macht da ein Kunstwerk. Ich werde da einen Abzug machen und es Ihnen schenken. Dann können Sie es auch einrahmen. Ja. So, Chaitanya Chandra, was machst du, wenn Maya an dich herantritt?
Zum Lesen fühle ich mich am meisten irgendwie zu wissen. Zum Chanten kann ich mich dann irgendwie. Also, wenn ich ehrlich sein will, gehe ich dann nicht so hin.
Du gehst dann zum Lesen?
Zum Lesen, ja.
Gut.
Das gibt's.
Aber meistens nimmst du dir dann sehr viel vor, dass du nicht zum Lesen kommst, wenn du im Maya bist. Dann musst du dagegen auch noch kämpfen, aber dann geht das irgendwie. Gut, wir möchten ein paar... Hari Balaba, was machst du?
Ich lerne die meisten Verse.
Ja, wirkt das?
Ja, sehr.
Gut.
Morgens, wenn ich aufstehe, habe ich die Verse, dann fange ich an, die Verse aufzumachen, wenn ich ins Bett gehe, also automatisch.
Ja, gut, sehr nice. Anna Jon, was ist dein spezielles Geheimnis? Lesen, ja. Anne, was ist bei dir, wenn wir...
Verlangs
Wein. Wirklich? Nützt das was? Manchmal ist das auch nicht schlecht, einfach sich so richtig bewusst zu werden. Mensch, weil er ist doch ganz schön daneben. Nicht? Also das ist manchmal gut, so ein bisschen Selbsterkenntnis hilft. Es braucht dann Ehrlichkeit. Man muss jedoch sehr vorsichtig sein, wenn man anfängt, diese dazu gehen, dass die Tränen plötzlich nicht zum Selbstmitleid werden. Da muss man unglaublich Acht geben. Nicht? Ja. Ja, gut. Also ich denke, wir haben jetzt ein paar Dinge. Ich habe auch meinen Weg. Ich versuche einfach über Krishnas transzendentale Spiele nachzudenken. Das ist sehr nice. Weil Krishna ist einfach so wunderbar. Was zum Beispiel mich im Augenblick, also das ist schon seit einem Monat absolut fasziniert, ist, wie Krishna diese tausendköpfige Schlange, die in einem See aus Gift lebte, bezwang, indem er auf ihre Schlangenköpfe raufsprang und dort nicht etwa jetzt in ein wahnsinniges Taekwondo-Stil oder irgendwas kämpfen kam, sondern anfing zu tanzen. Und im Tanz war rhythmisch sehr anziehend, wie er das machte, die Schlange besiegte. Das finde ich einfach toll. Da kann ich wirklich Zuflucht suchen bei dem Gedanken. Ihr merkt, jeder hat so seine speziellen Dinge. Ich möchte jetzt eine besondere Meditation euch empfehlen, die empfohlen wird. Es ist das Meditieren über Shri Krishnas Lotusfüße. In den folgenden Versen des Skanda Purana wird Krishnas Lotusfüße so beschrieben. Dakshinasya padango shta mule chakram vibhartyaja tatra bhakta janashyari shatvarga chedanaya saha. Unten bei seiner linken Zehe vom rechten Fuß trägt der ungeborene Herr ein Feuerrad, das die sechs mentalen Feinde seiner Geweihten in Stücke schneidet. Was sind die sechs mentalen Feinde, die wir haben?
Lust, Zorn, Gier.
Bitte laut, dass ich die jeder hören kann.
Lust, Zorn, Gier. Weißt du
das? Das kommt nicht darauf an, was ich meine, was es ist.
Ja.
Ist es das?
Zorn, Gier.
Ja, bitte laut, du hast die richtige Spur, du kannst also mit voller
Lust, Kraft. Lust, Zorn, Gier. Neid, Illusion. Verrücktheit.
Lust, Zorn, Gier, Neid, Illusion und Verrücktheit. Das sind die sechs mentalen Feinde, die durch die Meditation über Krishnas Lotusfüße in Stücke geschnitten werden. Madhya Manguli Muli Cha Date Kamalamachuta Yatrichita Dvirepanam Lobanayati Shobanam. At the bottom of the middle toe of that same foot, und am mittleren Zeh des gleichen Fußes, hat Lord Achyuta eine Lotusblume, die Gier nach ihm im Geiste der bienenähnlichen Gottgeweihten vergrößert, die über seinen Fuß meditieren. Das ist jetzt sehr transzendental. Die Füße Krishnas, ich muss das jetzt gleich sagen, weil wir Gäste dabei haben, die mit der Spiritualität Krishnas noch nicht so bekannt sind. Wenn wir von Krishna sprechen, sprechen wir von einer unvorstellbaren, allgegenwärtigen Persönlichkeit, der aus transzendentaler Glückseligkeit besteht und aus transzendentalem Wissen. So Krishna ist ganz und gar spirituell und deswegen auch sein Fuß und alles, was in ihm ist. Die Lotusblume, über die ein Gottgeweihter meditiert bei Shri Krishnas Fuß, zieht seinen Geist so an, wie eine Lotusblume eine Biene anzieht, sodass die Biene begeistert den Duft genießen will. Unten bei seinem kleinen Zeh ist ein Donnerblitz, der die Berge von den Reaktionen auf die vergangenen Sünden der Devotees zerschmettert. Schön, nicht? Wir alle tragen bergeweise Karma in unserem Herzen und durch die Meditation über Krishna wird diese zerschmettert. Und in der Mitte seiner Hacke gibt es einen Elefantenstab, der den Elefant des Geistes der Gottgeweihten unter Kontrolle bringt. Genauso wie ein gewaltiger Elefant durch einen kleinen Stab, den man intelligenterweise an die Ohrwurzel tappen muss, unter Kontrolle gebracht werden kann. So kann auch der Geist des Gottgeweihten unter Kontrolle gebracht werden, wenn er über Sri Krishna meditiert. So erklären also die Acharyas der Guru Parampara, der Nachfolge, ein paar machtvolle Meditationen, die, wenn man über Krishna meditiert, das falsche Ego vernichten und unser wirkliches Selbst wiederherstellen. Mahadev möchte die anderen Zeichen von Krishna als ein echter Connoisseur, möchte er das wissen, was da noch ist. Es ist also ein Gerstenkorn, eine Flacke, ein Sechseck, eine vertikale Linie, ein Schirm, eine Gruppe von 4 Swastikas, die in die 4 Himmelsrichtungen fällt, 4 Rosenäpfel und ein Achteck. Dann gibt es auf dem, das war jetzt alles auf dem linken Fuß. Nee, auf dem rechten Fuß, entschuldigt bitte. Auf dem linken Fuß gibt es ein Muschelhorn. Die Öffnung des Muschelhorns zeigt in Richtung C. Unten an dem mittleren Zeh gibt es 2 konzentrische Kreise, die den inneren Raum und den äußeren Raum bezeichnen. Dann gibt es den Bogen des Liebesgottes, aber nicht gespannt, und am Ende des Bogens ein Dreieck. Und dann um das Dreieck eine Gruppe von 4 Wassertöpfen. Und dann und darunter ein Halbmond und darunter nochmal ein Fisch.
Warum der Halbmond?
Damit komme ich zu einer interessanten Beantwortung. Ich habe auf so eine Frage gewartet, Herr Dr. Das. Ich werde Sie deswegen sehr philosophisch kritischer Weise beantworten. Als als ich im Tempel war, kam ein Gottgeweihter, ein Hippie die Treppen hoch und fragte mich, warum ist Krishna blau? Und ich sagte dann, weil Krishna blau ist. Mit dieser Antwort wollte ich nicht provozieren, obwohl das so aufgenommen wurde. Das war der Beginn einer sehr intensiven Freundschaft, die noch heute andauert. Das ist ein Devotee, ein guter Freund von mir, der in Irland ist. Und der mir das, der, wenn immer wir uns treffen, sagt er, du weißt gar nicht, in welcher Tiefe du unsere Freundschaft angesetzt hast, denn du hast sie gleich von Anfang an sehr belastet. Aber es war die einzige Möglichkeit, die ich sah, zu antworten. damals war ich noch nicht sehr, hatte ich noch nicht viel gehört von Vaishnava-Philosophie. Heute würde ich die gleiche Antwort ein wenig anders geben. Es gibt keinen Grund, weswegen Krishna etwas tut. Er selber ist der Grund. In der materiellen Welt ist immer alles abhängig von etwas anderem. Ich kann zu allem fragen, warum ist das so, und werde einen Grund dafür haben. Alles, nichts geschieht in dieser Welt, ohne eine Ursache zu haben. Krishna jedoch hat keine Ursache und keinen Grund. Er ist die absolute Wahrheit, getrennt von allen relativen Wahrheiten. Das Srimad Bhagavatam gibt hierfür ein Beispiel. Er gibt das Beispiel für den Regenbogen. Das Regenbogen. Sagt, dass der Regenbogen ist ein Bogen, ohne eine Sehne zu haben. Ist also nicht gespannt. Der Grund für das Spannen, für den Bogen, ist nicht eine Sehne. Versteht ihr? Da ist keine kosmische Sehne, die da von den beiden Seiten. Dann wird das zusammengetüdelt und am Ende noch ein Goldtopf versteckt, dass jeder, der als Ende des Regenbogens kommt, den Goldtopf findet. So ist das nun nicht. So sagen die Schriften, gibt es auch für Krishna keinen materiellen Grund für Krishnas Existenz und für Krishnas Halbmond. Ich bin Ihnen also sehr, sehr dankbar für diese Frage. Ich wollte hiermit sagen, mit dieser Erklärung auf diese Frage, wollte ich mich nicht unhöflich verhalten, sondern einfach sagen, Krishna ist eine absolute Wahrheit. Nicht mehr, es gibt keine Ursachen für irgendwas bei ihm.
Meine Frage war nur gedacht, ja.
Etwas Symbolisches. Ja. Ich habe die Frage auch bewusst, nur ich mache Ihnen ja keinen Vorwurf. Ja. Ich habe die Frage so. Dankeschön. Es gibt, Krishna ist in einer, ist doch in der Monddynastie erschienen, oder? Was ist der Raghu? There were two Vangsas. Raghu Vangsa and Suya. Suya Vangsa. He's in the Raghu Vangsa, isn't it?
Lord Ramachandra.
He is in the Raghu Vangsa, yeah. Krishna is in the other Surya Vangsa?
No, er ist in der
Mond-Dynastie. Er ist in der Mond-Dynastie, ja. Das Symbol der Yadavas, wo Krishna erschienen ist, ist der Mond. Deswegen werden sie in dem Tempel von Dvaraka auf der Flagge auch einen Halbmond finden, der Krishnas Vangsa, Krishnas Dynastie angibt. Das heißt auch, solange der Mond scheint, wird es diesen Tempel geben. Das heißt auch, er wird auf der ausgedrückt. Aber das ist nur eine zusätzliche, das ist aber nicht der Grund, weswegen hier eine ist. Es hat vielleicht eine symbolische Bedeutung, wie Herr Dr. Das uns sagt. Ja. Bhakti Devi.
Wirst du uns denn zumindest hier als
Ich würde so machen wie Mahadev, mal eine Liste aufführen, was ist denn überhaupt da, auf dem linken und auf dem rechten Lotusfuß. Ich kann es dir noch genau geben, Mahadev, denn das ist noch nicht vollständig, deine Liste. Kann ich heute Abend noch, können wir noch vervollständigen, nicht? Die Sache ist, Kontakt mit den Lotusfüßen Krishnas zu kriegen, jetzt kommt der wirkliche Überraschungseffekt, das geschieht durch den Dienst zu Krishna. Eine Bezeichnung, warum ihr oft hört Lotusfüße, ist, weil das eine respektvolle Annäherung bedeutet. Wenn ich einem Menschen sehr achtungsvoll entgegen bin, da werde ich, wie Avinash Chandraprabhu es gestern irgendwann gesagt hat, bei den Füßen anfangen. Ich werde die Teile, die als die niedrigsten Teile im Körper eines Menschen gelten, werde ich besondere Achtung erzeugen, wenn ich mich in sehr demütiger Weise nähere. So der Geweihte Gottes der sich Gott nähert, nähert sich den Lotusfüßen. Weil er kommt mit einer unterwürfigen Haltung, der Haltung eines Dieners. So, wenn wir den Lotusfüßen Krishnas näher kommen wollen, sollten wir uns mit hingebungsvollen Dienst beschäftigen. Ich würde dir also empfehlen, wenn dich das Thema interessiert, dann dir auch eine Liste aufzuschreiben, was ist denn da alles da? Das ist, könnt ihr einen Club bilden, Mahadev und du. und noch andere Nektarjäger, nicht? Und den Pada Club. Den Krishna Pada Club. Aber ich würde da jetzt nicht total jetzt Tag und Nacht drüber meditieren. Nicht? Ich würde lieber hingebungsvoll Dienst ausführen. Nach einer gewissen Zeit dann kommt, wird uns klar, in welcher Meditation wir uns beschäftigen werden. Das wird offenbart werden von Krishna im Herzen.
Ich habe eine Erklärung hier. Das habe ich als Kind gehört in der Schule.
Ja.
5. 6. Klasse, genau wie die 6 Feinde, Kama, Krodha, Lobha, Moha, Mada, Matsarga.
Ja.
Die Janmashtami.
Ja.
Ja. Das war auch so, nicht ganz halb, aber halb Mond, ja.
Mhm.
Und vielleicht hat es damit zu tun, dass diese, dass ein Geburt, Entstehung,
ja.
Dargestellt.
Ja, das ist gut möglich. Das sind die Segen einer Krishna-bewussten Erziehung. Dass der Geist so anfangen kann zu spekulieren und sich damit zu schaffen, ja. Wir kommen zu unserer letzten Frage. Ich glaube, es ist Bhakti Anayan.
Ja, ich hätte eigentlich
so
eine ähnliche Frage, Bhakti, wie wir es praktisch machen sollen. Mit dem Lotusfüßen. Also zum Beispiel heute aus Nagelfern habe ich gemerkt, dass das sind einfach zwei Schienen. Das Mantra kann ich inzwischen so gut und auch irgendwie so nice sein mit den Leuten, kann ich inzwischen so gut, dass der Geist sich nicht mehr absorbiert in diese Tätigkeit und er beschäftigt sich dann mit irgendwelchen anderen Dingen. Und wenn er nicht die Möglichkeit hat, irgendwie noch nicht richtig das Instrumental und wirklich an Krishna zu denken und auch während man zum Beispiel, ist mir total aufgefallen, wenn ich mit den
wir sind natürlich sehr interessiert an deinen Verwirklichungen, aber das wird sehr lange dauern, weil du sehr viele hast. Wo ist der Punkt, die Frage, genau?
Ja, wie kann ich zum Beispiel auf Sankirtan meinen Geist beschäftigen? Oder so,
ob man da an die Lotusfüße, ja, wie soll man da denken? An die Lotusfüße Krishnas oder was nun? Die Sache ist, ich würde sagen, man denkt an die Lotusfüße Krishnas, wenn das Herz ein bisschen gereinigt ist. Das ist schon eine sehr vertraute und sehr intime Meditation über Krishnas. Diese gleiche Meditation können wir tun auf unserer Stufe, indem wir diese Haltung des Meditierenden versuchen anzunehmen, nämlich ein Diener Krishnas zu werden, in einem Dienst, den wir tatsächlich, der auf unserer Stufe ist. Und ein Gedanke, der auf unserer Stufe ist. Das wollte ich sagen, ich bin froh über diese Verwirrtheit, über diese Fragestellungen, die sich ergeben aus dem Präsentierten. Seht, Krishna ist eine unendliche Persönlichkeit. Eine unbegrenzte Persönlichkeit letztendlich. Und aus diesem Grunde ist er nicht so eindimensional. Wenn du über Krishnas, sagen wir mal, über Krishnas Form nachdenkst, denkst du auch über die Füße. Denn das ist eins. Wenn du über die Füße nachdenkst, denkst du automatisch an Krishna. Mit anderen Worten, was ich sagen will, ist, wir können das nicht so getrennt voneinander sehen, so ein Bildausschnitt, nur so hier die Füße, klump, und dann der Rest existiert nicht von Krishna. Nicht, wenn ich an irgendetwas denke von Krishna, denke ich an das Ganze. Wenn ich zum Beispiel hineinbeiße in eine Zuckerpuppe, ich meine eine Speisezuckerpuppe, dann kann es geschehen, dann habe ich sofort Kontakt mit der Süße der gesamten Puppe. Es gibt diese aus Schokoladenguss gegossenen Weihnachtsmänner zum Beispiel oder Osterhasen, jetzt, die sind jetzt näher dran. Nicht, da habe ich sofort mit dem einen Kontakt mit der Süße dieser ganzen Substanz. So ist es, wenn ich über irgendwas nachdenke von Krishna, denke ich sofort an den ganzen Krishna. Das muss aber sicherlich verwirklicht werden von euch und von mir sicherlich auch. Also da sind wir im gleichen Boot. Eine schöne Herausforderung für unser spirituelles Leben. Kannst du dir, es ist jetzt genau 10 Minuten vor 9.
Ganz kurz, ich möchte bloß
wissen, ja,
was du das vorgelesen hast auf diesem einzelnen Zettel,
ja,
von einem Menschen, der Beginn des Pfades Bhakti-Yogas zu
gehen. Ja.
Das hat mir so gut gefallen, dass ich gerne wissen möchte, was es ist und wo es bekommen
könnte. Es ist so, ich werde das auf ein, das ist, ich meine, das sind Ideen für, ich werde das niederschreiben, und du kannst dann zugänglich machen. Du kannst, ich werde es niederschreiben und dann zugänglich machen. Du kannst dich dann an, sagen wir mal, an mich, an Gorachandra, der ist der, ja, der hat das dann. Nicht? Wenden und dann gibt er dir das.
Wer ist denn der Autor davon?
Surdas.
Wer ist das?
Das wird da drauf stehen auf dem Zettel, das muss ich auch noch genau rauskriegen. Surdas, ich weiß ein wenig von ihm, er ist ein Vaishnava in